herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Folge des Coffee and Chainrings Podcastes. Heute mal kein Kaffeekränzchen, sondern eine Zweibrüderfolge. Ich bin der T-Racer und bei mir ist mein Bruder Axel. Hi Axel.
Ich grüße dich.
Ja, es ist November, es ist grau in grau draußen. Man schimpft es Off-Season und irgendwie ist bei mir so ein bisschen auch der Wurm drin gerade. Ich habe schon wieder so eine Dauererkältung und so richtig Bock auf Trainieren draußen habe ich auch nicht. Wie ist es bei dir?
Ja, Off-Season oder bei mir ist vielleicht auch schon wieder neuer Trainingsstart eingezogen. Ich bin da noch ein bisschen unentschlossen. Bin jetzt zwar noch nicht im reinen Bike-Modus, aber ja, also Sport liegt an. Ich bin ansonsten gesund. Es ist draußen ein bisschen grau. Es ist natürlich für die Motivation jetzt nicht ganz optimal. Aber heute habe ich auf 10 Kilometer habe ich es nicht ganz geschafft, aber ich habe ein schönes Läufchen gemacht. 9,9 stand am Ende. Das fand ich ganz fein. Habe ich seit Ewigkeiten nicht gemacht in der Länge.
Das traue ich mir gar nicht mehr zu, weil dann kann ich jetzt schon Brief und Siegel draufgeben, wenn ich das versuche. Also schaffen würde ich das, aber dann könnte ich mich mit Sicherheit 3 bis 4 Tage überhaupt nicht bewegen, weil Oberschenkel und Rücken sowas von fällig ist hinterher. Ah, da hast du meine Bewunderung, weil du machst das ja auch nicht regelmäßig.
Nee, nicht wirklich regelmäßig, aber ich versuche zumindest, mich so ein bisschen zu zwingen, es nicht ganz einschlafen zu lassen, damit der Körper sich immer noch mal ein bisschen erinnert. Denn ich habe es heute auch wieder gemerkt, so wenn ich an die 10 Kilometer ankomme, dann fängt irgendwann die Hüfte an zu zwicken und so. Aber das ist bei mir immer so die Grenze an dem, was ich zu leisten imstande bin. Aber 10 Kilometer reicht auch. Also mehr muss es ja gar nicht sein. Das ist alles gut. Das war auch mehr aus der Not geboren. Ich hatte mich nicht motivieren können, aufs Rad zu steigen und dachte mir aber, ich muss heute noch irgendwie Sport machen. Und da kam das Laufen mir irgendwie ganz recht. Hat auch Spaß gemacht.
Ah, neugierig bin ich aber dann doch, ne? Wie lange warst du denn unterwegs?
Ja, wollen wir eigentlich nicht drüber reden.
Ja, unter einer Stunde auf jeden Fall.
Nein, nein. Aber es waren ein paar Höhenmeter dabei. Ich weiß gar nicht, wie viel. Ich muss mal gucken. Es waren ein paar Höhenmeter dabei. Moment. Zeigt er das hier an, bei Strava? Bestimmt. Naja, gut. 160 Höhenmeter ist jetzt auch nicht die Welt.
Im Laufen ist das schon erwähnenswert.
Ja, es ist eine Pace von 6 Minuten 30.
Oh, okay.
Ja, aber egal. Es ging mir heute darum, ein bisschen länger zu laufen und gar nicht auf Geschwindigkeit. Ich habe auch gar nicht auf die Uhr geguckt währenddessen. Nö, also ich fand's okay. War auch ein Traillauf mehr oder weniger. Also,
ja. Ist fein. Schön. Da bin ich neidisch.
Du bist schon wieder erkältet. Was los?
Ja. Das ist genau das gleiche wie letzten Winter, soweit. Also der Oktober war noch gut bei mir. Und da habe ich es ja auch geschafft. Motivatorisch, obwohl die Saison dann ja auch keine Höhepunkte mehr vorgesehen hat. Aber irgendwie hatte ich einfach echt Drive zu biken, zu radeln. Bin auch dann längere Strecken gefahren auf der Straße. Hab so 2 oder 3 120er gemacht. Und die ging echt fluffig von der Hand. Das Wetter war ja auch schön. Und als dann jetzt der Wetterwechsel kam, dass dann die Temperaturen kalt werden und zack, das Immunsystem ist überfordert und die Atmung fällt schwer, die Nase ist dauerdicht und es kratzt immer im Hals, also habe ich das Biken jetzt im November bis auf, glaube ich, 1 oder 2 kleinere Einheiten komplett eingestellt und mache gerade so andere Sachen, wenn wir gleich nochmal drauf kommen. Ja, und jetzt versuche ich mit allerlei Ideen, mein Immunsystem zu pushen und zu boosten, damit nicht wieder der gleiche Mist passiert wie im letzten Jahr, dass ich monatelang quasi nicht trainieren kann, weil die Bronchien und die Lunge halt Schwierigkeiten machen. Und aber jetzt bin ich erstmal mehr oder weniger so ein bisschen außer Gefecht gesetzt. Das ist ein bisschen schade, aber was soll's.
Ja, das ist spannend. Also mit Boosten deines Immunsystems, da interpretiere ich jetzt mal so Richtung Supplemente oder welche Nahrungsmittel führst du denn zu, um da ein bisschen dein Immunsystem zu stärken?
Grundsätzlich versuche ich ja immer schon, mich einigermaßen sinnvoll zu ernähren, so mit abwechslungsreicher Nahrung, wenig verarbeitete Arbeitsmittel, also wenig hochverarbeitete Nahrungsmittel. also frisches zu verarbeiten und keine bis oder wenig bis keine Fertiggerichte, sondern tatsächlich ja das auch so ein bisschen saisonal zu essen, was so da ist. Insofern ist ernährungsmäßig mache ich da halt gar nichts weiter als sonst, außer dass ich, ja, das habe ich auch schon öfter im Podcast gesagt, ja, seit Anfang des Jahres versuche halt die Haribos zu eliminieren aus meinem Nahrungskreislauf. Das klappt auch ganz gut. Und andere Süßigkeiten gibt es auch nicht, da habe ich ja eh nie Bock drauf gehabt. Aber ich versuche halt auf anderem Wege da mein Immunsystem zu triggern. Und zwar habe ich mich da jetzt schon längere Zeit mit beschäftigt, auch im letzten Jahr schon. Aber jetzt ist es soweit, dass ich dann auch das nötige Equipment und den kleinen Invest, der es auch nur wirklich war, dass ich den geleistet habe. Und seit wenigen Tagen steht bei mir auf der Terrasse eine Eistonne. Ich bin also wie viele andere auch, die Wim Hof-Methode, Eisbaden, 2 Minuten ins kalte Wasser steigen, versuchen sich zu konzentrieren, den Fluchtreflex, der entsteht, wenn man in dieses kalte Wasser steigt. Man will ja eigentlich sofort wieder raus, der Körper möchte das ja eigentlich nicht, den zu überwinden. Und da hilft mir dann auch wieder das Atmen, was ich durch ja, das mittlerweile mache ich auch schon ein paar Monate, das Yoga, was ich mir so angeeignet habe, da legt man ja auch viel Wert auf die Atmung, während man verschiedene Posen hält. Das hilft dann auch, um diesen Reflex quasi wegzuatmen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann sitze ich 2 Minuten in diesem eiskalten Wasser und dann steigt man hinterher wieder aus, trocknet sich erstmal nicht ab, sondern lässt sich mehr oder weniger Luft trocknen, das ist kalt.
Das ist noch viel unangenehmer, als ins Wasser zu tauchen, oder?
Ja.
Dann sich nicht abzutrocknen.
Ich weiß jetzt nicht, wie kalt das Wasser ist, was da gerade drin ist. Ich habe es halt da reingefüllt und es steht auf der Terrasse. Ist so eine handelsübliche Baumarkt-Wassertonne, 320 Liter. Kostet nicht die Welt. Da kann ich mich gut reinsetzen. Ist dann bis zu den Schultern das Wasser.
Also es ist quasi so ein Regenfass.
Ja, genau.
Wie wir das da früher an der Hauswand stehen hatten, so eine blaue, hässliche Tonne oder was?
Nee, das ist schon ein bisschen was Moderneres. Es ist viereckig und es ist braun und fügt sich eigentlich so ganz gut in den Bewuchs und das Design auf der Terrasse ein. Also es fällt im Prinzip gar nicht auf. Und es ist so ist aber eckig, ist nicht rund. Und 300 Liter ist deutlich größer als die Fässer, die wir damals hatten. Da kann man nämlich nicht so gut einsteigen und das ist auch nicht so hoch. Man muss da ja auch einsteigen können. Ja. Und dann setzt man sich da einfach rein. 2 Minuten, dann hat man eiskalte Füße und wenn man aussteigt, also das tut dann auch weh an den Füßen, muss ich sagen. Aber ich habe dann eine Mütze auf, damit es am Kopf nicht so kalt ist. Und die Hände werden nicht mit unter Wasser genommen, der Kopf auch erstmal nicht. Und dann sitzt man da so drin. Und dann, wenn man aussteigt, dann ist man ziemlich rot überall am ganzen Körper und dann kribbelt es auch wie verrückt. Dann lässt man sich trocknen und steigt in seine Klamotten, wärmt sich dann auf. Und das soll positive Effekte für das Immunsystem haben. Und ich muss sagen, man ist für den Rest des Tages komplett vitalisiert. Also das pusht einen, das macht was mit einem. Das ist interessant. Das sind ja so physiologische Effekte und auch psychologische Effekte, die da eine Rolle spielen. Durch das Eintauchen in dieses eiskalte Wasser, das macht man auch relativ zügig, dann ist es gar nicht so schlimm. Wenn man erstmal drin ist, ist man drin. Schaltet ja der Körper quasi die Extremitäten vom Blutkreislauf ab. Das heißt, Arme und Beine werden nicht mehr so versorgt wie im Normalzustand, weil die Wärme durch das Blut in der Körpermitte gehalten wird. Und wenn man dann da drin sitzt, dann werden Hormone ausgeschüttet, Dopamin und noch irgendwas, was halt dann, wenn man wieder aussteigt, einen positiven Effekt auf den Körper ganzheitlich hat. Und wenn man dann wieder, genau, wenn man wieder aussteigt, dann tauen die Arme und Beine so langsam wieder auf. Das kribbelt dann so ein bisschen und ist gut für die Durchblutung. Ist nebenbei auch, es gibt noch verschiedene andere Theorien, entzündungshemmend im Körper.
Ja, bei der Temperatur will dann ja auch kein Entzündungswirt mehr irgendwie leben oder so, ne?
Ja,
Geht
so
dann wahrscheinlich
ungefähr.
kaputt.
Ja, der Effekt ist, du hast hinten im Nacken und an den Schultern hinten im Rücken dieses sogenannte braune Fett. Und das braune Fett ist jetzt nicht so herkömmliches Wohlstandsfett, was du vornehmlich am Bauch oder ja, am Hintern hast. Als Frau am Hintern mehr, als Mann mehr am Bauch. Sondern das braune Fett ist tatsächlich auch durchblutet und mit zahlreichen Mitochondrien versehen. Und ist für die Thermoregulation des Körpers ein entscheidendes Organ, kann man fast sagen. Und das wird aktiviert durch diese Kälte und auch animiert, sich zu vermehren. Also dann diese Fettzellen, die vermehren sich dann, wenn man das wiederholt macht über einen längeren Zeitraum. Und dadurch hast du, das nimmt, ist ein Energieproduzent, der natürlich dann auch gleichzeitig wieder Kalorien verbraucht. Und hat nur positive Effekte auf den gesamten Körper. Und das sorgt dann dafür, dass du hinterher wieder warm wirst.
Das ist dann wahrscheinlich wie bei Schwimmern, denen wird ja auch zugesprochen, dass sie ein oder mehr Unterhautfettgewebe haben. Das ist dann vielleicht auch dieses braune Fett. Da habe ich bisher noch nie was von gehört. Ich musste gerade an den leckeren Lachs denken, der natürlich auch so eine Transschicht dabei hat. Das ist dann vielleicht auch eine wichtige Fettschicht oder so. Ich weiß es nicht. Aber
Ja,
eine Frage zum Eisbaden. Das heißt, das ist unabhängig von einer Trainingseinheit, sondern du machst das, um vital in den Tag zu starten und machst das einmal am Tag oder machst du das mehrfach?
da gibt es verschiedene Theorien, aber ich muss dich da an der Stelle berichtigen. Schwimmern wird nachgesagt, dass die, obwohl sie sehr durchtrainiert sind und auch insgesamt einen relativ geringen Fettanteil am Körper haben, wovon du redest, das ist das. Das subkutane Fett, das ist halt diese Fettschicht, die sich bildet, wenn man viel im Wasser unterwegs ist, als Isolationsschicht. Das braune Fett ist nur hinten zwischen den Schultern und im Nacken und an den Schultern. Das hat nichts mit dem subkutanen Fett zu tun, was sich unter der Haut befindet.
Okay. Mensch, das ist ja ein Wissenspodcast hier heute für mich.
Ja, ich muss mal einen Schluck trinken.
Ja, nur zu. Wenn man erkältet ist, muss man auch ganz viel trinken. Hat Mama schon früher immer gesagt.
Ja, das hat der Arzt auch immer schon gesagt. Viel trinken ist auch so. Um auf deine Frage zurückzukommen, ja, es gibt auch andere Effekte. Man muss halt das Ganze, das kommt immer darauf an, wie man das timet am Tag. Also, wenn du nach einer belastenden Trainingseinheit, wenn du jetzt zum Beispiel Beintraining gemacht hast oder auch von einer langen Fahrradtrainingseinheit zurückkommst, wenn du dann in die Eistonne gehst, dann hat das regenerative Auswirkungen und fördert halt die Regeneration nach dem Training. Aber es hat auch den Nachteil, wenn du Hypertrophietraining machst, das heißt, du willst Muskeln aufbauen, dann wird gesagt, dass also der Muskelaufbau durch diese Kälte und dieses Eisbad unter Umständen gehemmt wird. Also das muss man immer abwarten. Also so wie ich es mache, ist es eigentlich, um vitalisiert in den Tag zu gehen. Und dann kann man hinterher, um wieder warm zu werden, auch ein Workout machen. Das hat dann den Effekt, dass man schneller wieder warm wird und durch den Hormonausstoß natürlich auch möglicherweise ein bisschen wacher und effektiver trainieren kann. Aber nach einer Trainingseinheit kommt immer darauf an, auf was man abzielt. Als Bodybuilder macht es weniger Sinn, nach der Trainingseinheit reinzugehen, weil die den Muskelaufbau ja fördern wollen. Das hemmt das Ganze. Als Regeneration, beispielsweise nach einem Etappenrennen, um am nächsten Tag wieder mit frischeren Beinen an den Start zu gehen, macht es durchaus Sinn. Also sind verschiedene Aspekte, die man da beachten kann. Ja, und nebenbei ist es halt gut fürs Immunsystem, ne, im Allgemeinen und soll ja, die Widerstandsfähigkeit möglicherweise steigern. Ich probiere es mal aus. Also es ist interessant. Ich habe es jetzt ein paar Mal gemacht. Ich mache es nicht täglich. Ich glaube, so als Anfänger dreimal, viermal die Woche, keine Ahnung. Aber es ist ja auch kein Aufwand. Du gehst da schnell raus, auf die Terrasse, springst da rein, 2 Minuten, springst wieder raus, trocknest dich ab, ziehst dich an, alles gut.
Gibt es denn, du hast dich ja offensichtlich da intensiv belesen, gibt es denn da Empfehlungen, wie kalt das Wasser sein sollte?
Ich bin ja Anfänger, jetzt ist es noch nicht ganz so kalt. Ich habe jetzt ja keine Kühlung dran, ich habe auch keine Eiswürfel drin, sondern es ist halt die Temperatur, die draußen halt vorherrscht. Ich habe keine Ahnung, vielleicht sind es 15 Grad gerade oder 14 Grad. Wenn es dann jetzt kälter wird, dann muss ich wahrscheinlich auch mal die Eisschicht aufmachen und dann in das noch kältere Wasser gehen. Aber die Effekte sind nicht abhängig von der Temperatur des Wassers.
Jawohl. Ja, dann ein Hoch auf dein Immunsystem. Ich hoffe mal, dass es wirkt.
Ich warte mal ab.
Ich bin aktuell, also mit solchen Tricks arbeite ich momentan nicht, weil wirklich, ich bin eigentlich fit oder gesund, sagen wir mal so. Ich habe seit einigen Wochen, nehme ich tatsächlich mal so ein bisschen Magnesium abends zu mir, also so eine halbe Stunde, Stunde vorm Schlafen gehen. Allerdings nicht das vielfach umworbene Triple Magnesium von der Marke, die mir jetzt entfallen ist, sondern was du halt so im Online-Apothekenshop da kaufen kannst, Diasporal. Soll ja den Schlaf fördern oder die Qualität des Schlafs fördern, um dann vitaler in den nächsten Tag starten zu können. Dazu kann ich jetzt aktuell allerdings noch keine signifikanten irgendwie Feststellungen treffen, dass das so wäre.
Ich habe das auch schon versucht. Und ich bilde mir ein, dass das ein oder andere Mal für mich schon eine erholsamere Nacht war. Als wenn ich es nicht genommen habe. Aber ich mache es unregelmäßig und ich habe gerade eine Phase, wo ich extrem schlecht schlafe. Extrem schlecht. Also ich wache im Prinzip alle 1,5 Stunden auf, kann man sagen, und bin dann auch erstmal wach und könnte dann theoretisch aufstehen. Also da gibt es ja auch wieder diese Theorie, dass eine Schlafphase, also Einschlaf, Tiefschlaf, REM-Phase, und dann schließt sich ja wieder die nächste Phase an, das dauert ja so 1,5 Stunden. Und diese Übergänge zwischen den einzelnen Schlafphasen nach den 1,5 Stunden, die scheine ich irgendwie momentan nicht so richtig voneinander zu kriegen. Warum auch immer, wenn ich wach und liege nachts hoch rum, so um 1, um 2:30, keine Ahnung, um 5, ganz unterschiedlich. Und wir haben ja auch, ist ja von etlichen Anbietern. Ich habe jetzt von Sponsor das Magnesium abends mal genommen und da habe ich echt gut durchgeschlafen. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich daran lag oder an anderen Umständen, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also ich glaube, das hat schon Auswirkungen auf den Schlaf.
Ja, war ja auch blöd, wenn man es einfach nur nimmt und nur das Geld wegschmeißt. Ne? Aber bei mir, ich fühle mich nicht schlechter dadurch, aber dass ich jetzt sagen könnte, alles ist irgendwie rosig geworden und viel besser am nächsten Tag. Ne, das jetzt auch nicht. Aber ich probiere das jetzt erstmal noch ein paar Wochen. Ich habe da so eine Doppelpackung gekauft und dann werde ich dann Fazit ziehen, ob ich das weitermache oder nicht. Ja, und Vitamin D tatsächlich supplementiere ich momentan auch. Also D3K2 Tablette einmal am Tag.
Wegen der Sonnenlichtgeschichte oder was?
Genau. Ich habe mal irgendwann gelesen, dass wir im Mitteleuropäer oder also unseren Breitengraden durchaus da supplementieren könnten und sollten, weil richtige Grenzwerte wir wohl hier sonst nicht erreichen. Und ja, das teste ich jetzt auch mal aus.
Ja, habe ich auch schon mal drüber nachgedacht. Stehe ich kritisch gegenüber? Ich meine, es schadet nicht, außer dass du teuren Urin produzierst.
Ja, aber du hast auch ein Kind und ich kann mich erinnern, dass wir unseren Kindern, als sie klein waren, jeden Tag hier so ein Tröpfchen Vitamin D eingeflößt haben, ne? Dass das empfohlen wurde. Also kann es jetzt auch nicht so schlecht sein.
Ja, sollte man da nicht vielleicht im Vorfeld ein Blutbild machen lassen und mal gucken, wie der Vitamin D-Status so ist?
Ja, kann man natürlich machen. Beim klassischen oder beim kleinen Blutbild ist Vitamin D nicht dabei. Das musst du dann extra einen Auftrag geben und darfst es dann natürlich auch privat bezahlen.
Ja, da musst du dem Arzt irgendwelche Probleme vorgaukeln und dann macht er automatisch das große Blutbild.
Ja, kommt vielleicht auf den Arzt, an meinen Arzt nicht gemacht, als ich das vor zwei Jahren angeregt hatte.
Ja. Ja, also so mit Supplementen, da bin ich vorsichtig. Also da wird einem so viel suggeriert, gerade auch in den sozialen Medien, durch alle möglichen Influencer. Ich weiß es nicht.
Ja, die neueste Sau, die durchs Dorf getrieben wird, ist ja Kollagen. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich kriege bei Social Media ständig irgendwelche Vorschläge, dass dieses oder jenes Kollagen das Beste ist. Aber da gehe ich auch nicht ran aktuell.
Was macht das?
Ja, Knochen, Gelenke sollen das geschmeidiger halten.
Ja, mag sein.
Arthroseprävention, was, ich weiß es gar nicht genau, was es da noch alles bewirken soll. Habe ich mich noch nicht tiefer mit beschäftigt.
Nee, weiß ich nicht. Also, selbst ich supplementiere auch selbst recht wenig Eiweiß, so Shakes oder so. Meistens esse ich dann Hüttenkäse oder den griechischen Joghurt, den 10%igen. Das sind so meine Eiweißquellen nach dem Training. Oder ein Ei oder zwei.
Ja, genau. Schönes Vollei.
Genau, viel Käse. Oder mal ein schönes Stück Putenfleisch oder Hähnchenfleisch oder so. Ich bin momentan so ein bisschen auf dem Reistrip. Ich esse gerne Reis. Einfach so Reis mit ein paar Erbsen drin, ein bisschen Ananas rein und ein paar Brocken Pute. Ja. Mit Currywürzen, bisschen Paprikapulver drauf. Zwei Beutel, das sind 250 Gramm. Kochen, dann ab in eine Pfanne, drei Eier mit rein, das Ganze schön durchmüllern, hinterher schön mit Hela, Curry, Gewürz, Ketchup, leicht scharf ab. Schmeckt, finde ich geil. Das ist so eine meiner Lieblingsmahlzeiten gerade.
Nasi Goreng à la T-Racer.
Ja, so ungefähr. So ungefähr.
Das finde ich schön, geil. Den Basmati-Reis, der ja auch noch richtig viele Inhaltsstoffe hat.
Nee, doch, genau, Basmati-Reis, den leicht verdaulichen, genau.
Ja, der bringt ja nur Stärke und sonst nichts mit.
Ja, genau. Deswegen habe ich auch bald wieder Hunger danach. Ne? Ich kann
momentan, aber der ist tatsächlich ja auch sehr lecker, so eine leichte Nussigkeit da drin.
Ja, ich kann futtern zurzeit, das geht gar nicht. Also was ich zurzeit wegfuttere, ne? Unglaublich. Unglaublich.
Das macht das Eisbaden, ne?
Ja, das mache ich jetzt seit zwei Tagen erst, ne? Das glaube ich nicht. Aber,
ach so, na gut.
Bislang hat es sich aber auch noch nicht auf den Rippen niedergeschlagen, glücklicherweise, obwohl ja auch das Trainingspensum, also das Ausdauertrainingspensum, komplett reduziert ist gerade. Aber ich mache halt andere Sachen. Ne? Ich bin wieder ordentlich ins Krafttraining eingestiegen und das bekommt mir ganz gut körperlich, muss ich sagen. Also das macht richtig Bock gerade. Also im Home-Gym, ne? Nicht so wie du, drei Monatsmitgliedschaft in einem Fitnessstudio und abschließen und dann kein Mal hingehen.
Ja, das schafft nicht jeder, ne? Ich hab gekündigt, dafür habe ich meinen Sohn jetzt angemeldet.
Ja, das ist geil.
Ja,
vielleicht kannst du mit seiner Karte dann mal reingehen.
Ja, das ist ja hochmodern, das geht ja nur noch mit QR-Code, den du aufs Telefon geschickt bekommen hast. Und dann wird Kameraanalyse wird dann geguckt, ne, bist du oder nicht.
Okay.
Ja, dann musst du Konventionalstrafe zahlen, wenn du da irgendwie anders mit reinnimmst. Dann 400 Euro oder 500 Euro oder so. Ja, nee, er soll da machen, hat da auf der letzten Urlaubsreise hat er das Gym besucht jeden Tag und hat da Blut geleckt und wollte das gern weitermachen, hat zwei Probetrainings gemacht und jetzt haben wir ihn da angemeldet. Ja, das finde ich gut. Ist eine coole Geschichte.
Ja. Aber lass uns mal zurückkommen zum Radfahren. Ich habe gesehen, du hast auch die ein oder andere längere Einheit in letzter Zeit gemacht. Fährst ja nicht viel, aber wenn du fährst, dann hast du immer gleich dreistellig, ne?
Die ein oder andere ist sehr euphemistisch. Es war die eine.
Ach so, war nur eine? Nein.
Ja, die eine mit genau 100.
Okay.
Letztes Wochenende, genau. Und, war ja nochmal wirklich Wetter, ne? Also es war ja zwar so temperaturmäßig jetzt nicht so richtig, nicht sommerlich, aber für den Herbst war ein sonniger Tag. Keine Ahnung, 13, 14, 15 Grad oder was. Und Man musste sich schon ein bisschen anziehen, weil leicht angeschwitzt war dann schon auch kühl. Aber allein der Himmel war einfach top und dann ist es eine 100er Runde geworden, die ich vorher gar nicht so beabsichtigt hatte. Aber war cool, hat Spaß gemacht.
Das habe ich ja auch gemacht. Hatte ich ja schon eingangs erwähnt, im Oktober, so 2-3 Stück waren das. Und bei dem ersten Mal habe ich dann hinterher tatsächlich auch gemerkt, dass es länger war als sonst und hatte dann so diese, ja, Überanstrengungshitze, diese, weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, diese, dass man so leicht drüber war im Training, ne? Dass der Körper halt da ordentlich was zu tun hatte, obwohl ich ja wirklich auch locker gefahren bin. Das hatte ich dann bei den, ich meine, es waren 3, ich weiß es gar nicht mehr genau, hatte ich dann hinterher, habe ich es dann ja nochmal gemacht, hatte ich das dann schon nicht mehr. Also hochinteressant, wie ist denn das bei dir? Du fährst ja noch viel weniger eigentlich als ich zurzeit.
Ja, ich bin nicht hochintensiv gefahren, ne, weil es lief einfach so. Aber ja, ich war dann nach den 100 Kilometern doch fertiger, als ich mir das erhofft hatte, ne? Also meine Frau hatte dann noch so ein paar Aufträge für mich hier zu erledigen. Wenn man am Wochenende dann so lange weg ist, dann muss man natürlich auch noch ein bisschen was tun. Und die Motivation und der Körper hat eigentlich gesagt, nee, ist jetzt nicht so eine richtig gute Idee. Aber ja, man macht das natürlich dann trotzdem. Ja, hat mich schon beansprucht, muss ich sagen. Ne? Ja, deswegen auch heute nochmal der 10 Kilometer, fast 10 Kilometer Lauf, dass man einfach den Körper auch ja, so ein bisschen dahin bringt, das ein bisschen schneller zu kompensieren. Heute noch dann gutes Essen nachgeschoben. Also wir haben schön selbst gekocht mit selbstgemachtem Rotkohl, den wir gestern angesetzt haben. Ordentlichen Lammlachs dazu. Selbstgemachte Spätzle. Also das war auch ganz fein.
Ja. Hört sich gut an.
Ja, die Weihnachtssaison hat ja auch quasi begonnen und da kann man ja auch mit so einem fast schon Festessen da mal durchstarten am Wochenende.
Schön. Schön.
Ja.
Lass uns mal weitergehen. Lass uns mal springen. Wir machen ja jetzt nicht umsonst wieder oder nicht ohne Grund hier einen Zweibrüder-Podcast. Wir haben das ja damals aufgesetzt, als wir uns auf die erste gemeinsame Transalp vorbereitet haben. Und nächstes Jahr wird es keine Transalp geben. Sowohl auf dem Bike nicht, für uns auf der Straße auch nicht. Wir hatten das erst mal so grob geplant und dass wir statt Mountainbike eine Tour Transalp fahren, aber kommt dann aus verschiedenen Gründen für uns dann doch nicht in Frage jetzt. Aber wir haben ja so ein paar Projekte vor der Brust für nächstes Jahr, die, na, ich sage mal, die sind nicht so ganz ohne. Und wir begeben uns da ja auch in Teilen auf echt neues Gebiet. Ja. Und lass uns doch da mal drüber sprechen.
Ja, lass uns eintauchen. Also zumindest 2 Events haben wir ja nun fest gebucht für 2025. Und wir beginnen, eigentlich ist es ja nicht so richtig neues Gebiet, denn das haben wir schon 2-mal gemacht in etwas anderer Konstellation. Wir beginnen mit einem 24-Stunden-Rennen.
Ja.
Im Mai am Alfsee. Und wir haben ja beide schon mal im Viererteam 24-Stunden-Rennen im Olympiapark München hinter uns. Und das ist auch schon über 15, oh, ist es schon 20 Jahre her? Ich weiß es jetzt nicht. Nee, über 15 Jahre ist es.
Zumindest. Ja, irgendwo zwischen 15 und 20 sind es auf jeden Fall her. Weiß nicht, war es 2007? Ich weiß es nicht mehr.
Naja, ist natürlich eine ganz andere Nummer. Viererteam, man wechselt sich regelmäßig ab, hat die Pausenphasen, in denen man auch mal eine Mütze Schlaf kriegt. Und jetzt ja, tauchen wir ganz tief ein und Team ist nicht mehr. Wir hatten kurz überlegt, das als Zweierteam zu machen, haben uns dann gesagt, naja gut, dann ist immer einer auf der Strecke und der andere außerhalb und man sieht sich ja dann im Grunde doch nicht so richtig. Also, was machen wir? Wir machen es quasi solo und können dann parallel wir machen solo und können dann parallel auf der Strecke nebenher fahren und dann sind wir doch wieder ein Team.
Wir machen es alleine zusammen.
Genau. Alleine zusammen, zusammen alleine.
Genau. Ja, völlig, völlig gaga. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Also damals, wir waren ja die Racing Cops, hießen wir damals.
Ja,
in richtig. München.
Im ich weiß ersten, gar nicht, ob ich das T-Shirt noch habe.
Nee, also ich habe es nicht mehr. Aber die Idee hatte damals ja unser gemeinsamer Freund und ehemaliger Kollege Detlef. Schöne Grüße an dieser Stelle. Und dann sind wir beim ersten Mal mit 4 Leuten an den Start gegangen, ne?
Ja, genau. Eddie,
Genau. Eddie.
Dad, du und ich.
Genau.
Plus
Beide.
Supporter.
Eddie und Det sind schon pensioniert. Wir sind noch im aktiven Dienst. Ja, so ist das. Genau. Und ich bin mir gar nicht sicher, sind wir das Jahr drauf gleich wieder dort gewesen? Oder haben wir eine Pause gehabt dazwischen? Ich weiß es nicht mehr.
Meine, es war nicht direkt da drauf. Aber da bin ich mir jetzt auch nicht sicher.
Jedenfalls haben wir das Ganze dann nochmal wiederholt und dann waren wir doch tatsächlich auch
Zwei
mit zwei
Viererteams.
Viererteams und Supporter-Crew. Das hatten wir dann generalstabsmäßig geplant damals mit zwei Viererteams im Olympiapark und haben das dann nochmal gemacht. Und das ist auch schon sehr lange. Also es war kurz drauf, entweder im nächsten Jahr oder 2 Jahre danach war das, glaube ich, oder?
Ja, ich wäre jetzt bei 2 Jahren danach. Aber ich bin nämlich, ist auch egal.
Ich
Aber
weiß
da
es
hatten wir
nicht
ja
mehr.
auch eine Massagecrew sogar dabei.
Ja, genau. Genau, da hatten wir
Ja.
zwei Masseurinnen akquiriert. Das war sehr geil. Das war richtig gut.
Und ich erinnere mich immer wieder gerne an die, also wir hatten ja auch gutes Wetter und die Nachtfahrten im und durch das Olympiastadion, um den Olympiapark, das habe ich immer noch so vor Augen, dieses leise Kettenrasseln und sonst keine Lärmkulisse und die Lichter, die man dann so an den Wegen gesehen hat. Ich fand das hammerstark, hammergeil. Das war fast schon Gänsehaut-Feeling.
War es nicht so, dass es einmal, ich
Leicht
glaube beim
Niesel hat
zweiten
gehalten.
Mal, hat es nicht sogar ein böses Gewitter nachts gegeben? Ich weiß es
Dann war
nicht
ich da
mehr.
vielleicht gerade in der Pause. Ich kann mich nicht an schweres Gewitter erinnern.
Ja, wollten die damals nicht irgendwie im Olympiapark morgens oder abends, ich weiß es nicht mehr, in den Dämmerungsstunden hier so irgendwelche Heißluftballons hinstellen, nicht starten, sondern nur hinstellen und dann halt immer beleuchten mit dem Brenner und das haben sie nicht gemacht, weil irgendwie Unwetter angekündigt war oder so. Ich weiß es nicht mehr genau, aber mir ist da sowas im Hinterkopf. Naja,
Alles.
ist auch egal. Jedenfalls, was ich aber noch ganz genau weiß, ist, dass ich hinterher gesagt habe, dass ich das nicht wieder machen werde, weil nachts fährt man kein Fahrrad. Nachts
Das habe ich
schläft
nach dem
man.
ersten Mal, hatte ich mir das auch gesagt. Nie wieder. Ich meine, wir hatten da, glaube ich, ungefähr 120 Kilometer auf der Uhr pro Nase.
Ja.
Das ist ja an den Maßstäben, wie wir uns heute bewegen, fast schon normal.
Ja.
Also jetzt Mountainbike bezogen. Und wenn wir das jetzt solo machen, dann wird da ja wohl was ganz anderes vorne stehen, gehe ich mal von aus. Also muss man sich das Ganze auch etwas anders einteilen. Aber ja, das wird eine richtig harte Nummer und der Kampf gegen sich selbst natürlich.
So, jetzt muss ich dir natürlich eröffnen, dass ich mich natürlich da auch schon wieder etwas mit beschäftigt habe mit der Thematik. Und ich habe unseren Sven, schöne Grüße an dieser Stelle, Sven angerufen. Und der ist das Ding ja schon ein paar Mal gefahren und der ist ja auch andere 24-Stunden-Rennen schon gefahren. Und der hat auch schon mal ein 24-Stunden-Rennen irgendwann in grauer Vorzeit gewonnen. Als Solostarter. Und der hat mich dazu beglückwünscht, dass ich dieses großartige Event auserkoren habe, aber er hat auch gleich gesagt, dass der Alfsee nicht die prädestinierte Strecke ist, um als Solostarter beim 24-Stunden-Rennen erstmals überhaupt teilzunehmen, weil die Strecke nämlich nicht so einfach ist.
Das habe ich auf
Aber
YouTube gesehen, dass sie
jetzt ist
nicht so
es zu
einfach ist.
spät. Jetzt ist es zu spät. Jetzt
Man
sind wir
wächst an seinen
angemeldet.
Aufgaben.
Ja, genau. Ja, und er hat mir allerlei Tipps gegeben zur Beleuchtung und so weiter und so fort auch. Und ja, wir sind ja nicht alleine, wir beiden. Also wir haben ja noch zwei Mitstreiter. Thomas, Mr. Wade ist noch dabei, als Solostarter angemeldet. Und der Markus Kranz hat sich auch schon angemeldet. Also wir werden von Coffee and Chainrings auf jeden Fall mit 4 Leuten da, eventuell sogar noch mehr. Mal gucken, wer noch dazu kommt, am Start sein. Das finde ich mal richtig cool. Könnte ein großes Event für uns vereinsmäßig werden. Und witzig ist, heute Morgen war ich beim Bäcker hier im Ort und da habe ich einen alten Fahrradkumpel getroffen, Marc. Und Den hatte ich dieses Jahr schon angehauen, ob er nicht mit uns die Transalp fahren will. Er hat dann aber verneint, weil er genau in der Woche eine eigene Transalp gefahren ist, so eine geführte. Und heute Morgen erzählte er mir dann, dass er jetzt wieder etwas mehr trainieren will und dass er beim Alfsee 24 Stunden Solo startet. mit noch einem Kumpel dabei, den ich aber jetzt nicht kenne, weiß ich nicht, hat auch keinen Namen genannt. Wir haben uns auch nur so kurz so im Vorbeigehen, wir rein, er raus. Er hatte schon die warmen Brötchen in der Tüte und Frieda war ein bisschen ungeduldig. Aber habe ich mich gefreut. Also wir werden da sicherlich dann auch noch Leute treffen, die man kennt. Und wenn das hier außer Hometown welche sind, umso schöner. Also so klein ist die Welt.
Ja, witziger Zufall.
Sehr cool. Witzig, ja, genau. Echt cool. Ja. Ach so, und wir sollten auf jeden Fall mit dem Fulli da starten.
Ja.
Aber das hatten wir ja eh vor, ne?
Das hatten wir, glaube ich, schon so weit gesetzt, ne? Ich denke, ja, worüber man sich unterhalten kann, ist dann sicherlich die Reifenwahl bei dem Untergrund. Muss man wahrscheinlich nicht die ganz breiten Schlappen fahren, aber das. Dann lassen wir uns noch mal ein paar Tipps geben. Ich glaube, Mr. Wade war ja auch schon mal beim AFC dabei.
AFC weiß ich nicht. Ich glaube, da war er noch nicht. Ich glaube, der ist immer Duisburg gefahren. Aber das muss er uns selber sagen.
Ja.
Kann ich jetzt nicht mit Sicherheit sagen.
Genau, das ist 10. Mai, ne?
10. 11. Mai. Ja, also das wird ein Wochenende. Das wird interessant auf jeden Fall. Und da gehört noch ein bisschen Vorbereitung bis dahin in die Beine auf jeden Fall.
Ja, genau. Man muss halt vielleicht gar nicht dann so hochintensiv trainieren. Man muss halt einfach lange durchhalten.
Ja, das machen wir ja auch. Wir machen ja noch was, bevor wir zum AFC fahren. Machen wir beide ja noch mal was, was wir früher schon mal gemacht haben, jetzt aber seit einigen Jahren zumindest gemeinsam nicht mehr. Ich glaube, ich war letztmals, da kommt da wieder ins Spiel, der Detlef dort zum Trainieren. Und zwar unmittelbar bevor die Insel wegen Corona dicht gemacht hat. Wir sind gerade noch wieder runtergekommen. Ich glaube, das war
2020 war es.
2020
warst du sogar nach mir noch mal auf der Insel. Mein letzter Besuch auf Mallorca war 2019 mit meinem guten Kumpel Raphael.
Genau. Wir fliegen Ende März für eine Woche nach Mallorca ins Trainingslager, Rennradtrainingslager und bereiten uns akribisch, wie wir ja so sind, akribisch und mit viel Enthusiasmus und Professionalität auf die kommende Saison vor.
Ja, also ich spekuliere natürlich wie immer auf den Kaffeestopp und den geilen Mandelkuchen auf Mallorca. Und das hat mit viel Professionalität jetzt weniger zu tun. Es geht ja auch einfach darum, mal den Alltag hier, dem Alltag zu entfliehen, bei hoffentlich milden Temperaturen einfach schöne Radausfahrten zu haben. Und ja, es werden, je nachdem, wie wir dann da schon in Form und in Shape sind, werden wir einfach auch Kilometer abspulen, ne?
Genau, wir werden also in der letzten Märzwoche, ich weiß gar nicht das genaue Datum gerade, jedenfalls letzte Märzwoche und dann in den April.
28. März geht's los.
Genau, und dann eine Woche von Freitag bis Freitag werden wir an der Playa de Palma im Hotel Timor unsere Destination wählen. Das hat sich in den letzten Urlauben, die wir da so gemacht haben, als ganz gut rausgestellt. Preis-Leistung stimmt, Lage stimmt und ja, die ganze Infrastruktur da an der Playa ist fahrradtechnisch in der Zeit ganz gut. Deswegen haben wir das jetzt wieder gewählt. Wir waren ja früher auch schon auf der anderen Seite der Insel.
Das waren die Anfänge sogar, ne? Wir haben ja im Norden begonnen. Wir dachten, da ist dann eben wir brauchen den Ballermann nicht und man ist viel eher in den Gegenden, wo es sich lohnt, Rad zu fahren, also sprich Tramuntana und Co. Und ich weiß gar nicht, nach 4, 5, 6 Jahren oder so, hat es uns dann doch mal in Richtung Playa de Palma gezogen, weil viele gesagt haben, ach, kürzerer Transfer und bist genauso schnell draußen auf guten Straßen. Und seitdem sind wir da in Flughafennähe mehr oder weniger verhaftet.
Genau.
Weil es auch tatsächlich gut ist.
Mit dem Taxi, keine 10 Minuten, ist man am Hotel und muss nicht mit ganz vielen anderen noch eine Stunde im Bus sitzen. bis es überhaupt erstmal losgeht, das hat mich ja meistens schon genervt, dann kommst du aus dem Flieger, hast dein Gepäck, willst los und dann sitzt du noch eine Stunde im Bus, bevor es dann noch eine Stunde weitergeht, dass du auf der anderen Insel wieder abgeladen wirst. Und auf dem Rückweg ja ähnlich. Also das stört mich extrem. Deswegen bin ich wirklich ein Freund von der Playa de Palma. Und die Umfänge, die wir mittlerweile fahren, wir kommen ja trotzdem auch in den Norden der Insel da und haben es ja auch schon bis Kap Formentor geschafft und wieder zurück, also von daher. Aber generell ist es vielleicht, da hast du recht, da an der Poyenza, Porto Poyenza, wo wir sonst waren, Alcudia, die Ecke. Ein bisschen, ich will nicht sagen schöner, aber so ein bisschen einfacher zu fahren erstmal auch, ne?
Ja, das kann man vielleicht so stehen lassen. Wenngleich man abends natürlich dann nochmal an der Promenade lang flanieren kann im Bereich Playa de Palma, ist ja auch mal ganz nett.
Ja, genau. Bin gespannt. Jetzt vier
ich
Jahre
mich
da
schon.
Gewesen oder fünf
ich
Jahre?
Ich freue mich auf einen Besuch beim Holländer.
Beim Holländer, genau. Ich freue mich auf
einen Besuch. Schönes Quaremont trinken.
Sehe ich ja. Ich freue mich auf einen Besuch in dem kleinen Café hinter der Mauer in Kaimari. Richtung Tankstelle hoch.
Und jetzt dachte ich, es kommt Santa Maria. Mit dem kleinen Café, was opulente Kuchenauswahl hat.
Santa Maria?
Ja.
Weiß ich jetzt nicht. Orient, meinst du?
Nein.
Nee,
Santa Maria. Kennst du das noch nicht? Doch.
Nein, kenne ich nicht.
Dann muss ich dir das zeigen.
Santa Maria ist so ein Ort für mich, der liegt da so mitten irgendwo blöd zu erreichen von der Playa, weil man immer Hauptstraßen fahren muss. Es ist irgendwie den lasse ich immer irgendwie liegen. Also da das ist so nicht Fisch, nicht Fleisch da, die Gegend. Das ist so nicht am Meer, es ist nicht in den Bergen, es ist so halb irgendwo im Nirgendwo, keine Ahnung. Also rein persönliches Gefühl. Weil es auch irgendwie nie so richtig in unsere Touren mit integriert worden ist, die ganzen Jahre, finde ich. Weiß ich nicht.
Ja, wenn man Richtung Tramuntana fährt, dann kann man über Santa Maria. Ja. Der Rückweg dann Palma, muss man gucken, Sacabaneta.
Ja, hinterm Flughafen.
Aber dieses Kuchenbuffet müssen wir dann einmal die Woche zumindest da dann
machen wir.
Ausmachen. Genauso wie wir natürlich den Marktplatz in Petra auch besuchen werden.
Genau.
Gehe ich von aus.
Und wo ich gerne mal hin möchte, sind wir ja, Petra ist sowieso gesetzt, ist ja klar, aber ich würde auch gerne mal in Chineo zu, wie heißt das, M312, in das Café von dem.
Ich dachte, das ist nur eine Herberge. Machen die auch Kaffee zu Besuch?
Ich meine, der hat da auch Kaffee und Kuchen.
Ach so.
Wie heißt er denn jetzt?
Keine Ahnung. Weiß
ich jetzt nicht.
Auch so ein Radsportler irgendwie.
Ja, so ein Ex-Profi. Ja. So. War ich noch nicht. Können wir mal hinfahren. Wir haben auch noch nie eine Runde auf der Radrennbahn gedreht. Haben wir noch nie gemacht.
Ja, ob ich das dann nachholen muss, weiß ich auch noch nicht. Aber San Salvador, da habe ich auch vor ein paar Tagen dran gedacht. Den Berg werden wir vielleicht ja auch einbinden in eine Tour. Und da hat man doch auch einen richtig schönen Blick von oben, so Richtung Cala Mayor. Und dann, wenn wir gutes Wetter haben, dann auch das blaue Wasser, was man dann so richtig schön sehen kann. Da kommt dann auch richtig Sommerfeeling auf. Das könnte mich auch erfreuen, wenn wir da hochschaffen.
Genau. Ja, warum erzählen wir das jetzt hier? Wir sind ja nicht alleine. Der Jens kommt mit. Der Jens, der war ja dieses Jahr auch schon mit in Malaga im Trainingslager mit dem Thomas und mir. Und der hat spontan gesagt, ich komme auch. Der hat, glaube ich, auch schon Flüge soweit gebucht. Und also wir sind auf jeden Fall zu dritt. Und wer uns da über den Weg läuft und Lust hat, ist natürlich, wird nicht abgewiesen.
Genau. Wer uns Windschatten gibt, der ist gern gesehen.
Genau, Windschattengeber. Große Menschen brauchen wir, die uns Windschatten geben. Das ist ganz wichtig. Die Kleinen brauchen wir nicht. Wir brauchen die Großen. Nein, war ein Spaß. War ein Spaß. Also, wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch uns anschließen. Oder vielleicht können wir mit euch auch fahren, wenn ihr da seid. Meldet euch einfach. Wird auf jeden Fall eine coole Zeit. Ich freue mich drauf. Haben wir lange nicht gemacht.
Genau.
Genau.
Ja. Und wir machen ja noch was anders. Wir fliegen ja mal recht spät. Wir sind ja sonst immer ganz früh geflogen. Damit wir gleich voller Elan und Übermotivation gleich am ersten Tag die Kilometer schrubben, nachdem wir entweder die Räder abgeholt haben vom Verleiher oder selbst aufgebaut haben, wenn wir sie mitgenommen haben. Nächstes Jahr hat sich das aufgrund, ja, die Flüge und das hat sich ja alles so ein bisschen reduziert, sage ich mal, mit der ganzen Kostenexplosion, die da stattgefunden hat. Und ja, es hat sich für uns angeboten, den späten Flieger zu nehmen, sprich 17 Uhr irgendwann. Das heißt, wir werden entspannt im Hotel ankommen, im Grunde dann gleich ins, ja, vielleicht noch Abendessen oder ins Bettchen fallen und dann am nächsten Tag ganz entspannt auf die erste Tour gehen können.
Ja, das wird spannend, weil sonst haben wir ja immer explizit darauf geachtet, dass wir den Frühflieger kriegen und sind dann ja quasi schon in Radklamotten aus dem Flieger gestolpert, so ungefähr. Und sind dann zum Verleiher gehasselt, hatten ja noch gar kein Zimmer, weil die kannst du ja meist erst mittags beziehen und dann zum Verleiher, der hatte dann meistens ja noch zu, wenn du um 8 da vor der Tür gestanden hast, dann hast du irgendwie die Zeit totgeschlagen. Ja, und letztendlich bist du dann auch erst nachmittags aufs Rad gekommen und warst eigentlich komplett gestresst. Und das machen wir jetzt mal anders, ne? Jetzt fliegen wir, kommen wir tatsächlich erst abends an und können dann am nächsten Morgen in Ruhe alles machen. Ich tendiere tatsächlich dazu, mal wieder das eigene Rädchen mitzunehmen.
Ja, ich aber bin auch unentschlossen.
So ganz, ja, ganz entschieden habe ich mich da auch noch nicht, weil es doch immer mit einem erheblichen Mehraufwand, was den Transport und die Reise an sich zum Flughafen hin und vom Flughafen weg nach sich zieht. Und ja, die örtlichen Verleiher, die sind ja auch nicht schlecht und für die Woche brauche ich auch echt kein High-End-Material. Ne? Passen muss es einigermaßen. Ansonsten bin ich da früher jedenfalls nicht so sensibel gewesen. Allerdings, ja, mit fortlaufender Trainingsintensität und die vielen Kilometer, die wir jetzt auf unseren eingesessenen Rädern fahren. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich das immer noch so gut verknusen kann, auf einem fremden Rad zu sitzen, was nicht so hundertprozentig eingestellt ist. Weiß ich nicht.
Ja, man wird da mit zunehmendem Alter ja auch ein bisschen inkompatibler, möglicherweise. Aber letztendlich, du brauchst einen Radcomputer, den du dann an das Leihrad schraubst und dann, ich meine, wir haben beide Wattmesspedale. Die musst du eh mitnehmen, die Pedalen. Ja. Also der Aufwand zumindest für das Rad fahrtauglich zu machen, ist relativ gering. Vielleicht noch ein Sattel, den eigenen. Da bin ich ja recht sensibel. Und das war es dann ja eigentlich schon. Die Maße gibt man vorher durch, sollte also eigentlich passen. Ja, ja. Ich mag mal gucken. Wir werden ein Update geben, wie wir uns dann letztendlich entschieden haben, irgendwann.
Inkompatibel, das war das Wort, was mir eben nicht einfallen wollte. Aber trifft es ganz genau. Ja, und wir haben ja tatsächlich vor, im Hinblick auf unser 24-Stunden-Event auch Umfänge zu fahren. Also wir wollen ja eine Umfangswoche machen. Und dann muss das schon passen. Ne? Da macht es dann keinen Sinn, wenn du dann am dritten Tag Knieschmerzen kriegst und der Hintern durchgesessen ist, weil der Sattel nicht so hundertprozentig passte oder die Schultern tun weh, weil der Reach nicht so richtig ist. Ich weiß es nicht. Wir haben ja schon alles erlebt letzten Endes da mit Leihrädern. Meistens haben wir ja tatsächlich die letzten Jahre immer das richtig gemacht. Bei dem Verleiher, es war ja auch immer derselbe, aber gerade beim ersten Mal, als du mich mitgenommen hast, da weiß ich noch, da hatte ich einen Vorbau drauf und dabei bin ich ja noch gar nicht so richtig Rennrad gefahren, da war ich ja quasi als Mountainbiker zum Rennradtrainingslager gefahren und da hat mir das Rad, das ging vorne und hinten nicht damals. Aber ja, mal gucken, da ist noch nicht so das letzte, die letzte Idee ist da noch nicht gekommen. Mal schauen.
Ja, wir können da ja auch noch kurz sagen, wir haben gute Erfahrungen gemacht mit dem Radverleiher Rompelberg. Also genau. Es gibt ja noch den anderen großen, den Hürzeler, das ist auch alles in Ordnung. Ich habe da im Familienurlaub auch mal so ein paar Tage ein Rad gebucht. Auch alles Taco. Aber Preis-Leistung bei Rompelberg, der erstens auch sehr nah an unserem Stammhotel gelegen ist, haben wir. Ja, und nett sind sie auch alle, die Holländer. Also gute Erfahrung mitgemacht, kann ich sagen.
Ja, und ich muss tatsächlich in der Woche auch nicht High-End-Material da durch die Gegend fahren. Wichtig ist, dass es funktioniert und da vernünftige Reifen drauf sind. Weil auch Pannen haben wir schon reichlich gehabt auf Mallorca. Aber die haben dann irgendwann die auf die guten Conti-Reifen gewechselt und ich glaube, mit dem sind wir eigentlich immer gut zurechtgekommen. Auch wenn mal was war am Rad, dann hat es anstandslos Ersatz gegeben. Und Also ich kann da absolut nicht klagen, ne?
Nö.
Also, Chefin ist, hat, ist so ein, hat so einen morbiden Charme, ist recht rau, kratzbürstig so, aber trotzdem irgendwo auch wieder nett und liebenswert. Ja, nee, das passt schon, ne?
Ja, absolut.
Ja.
Ja, nee, da freue ich mich auch echt immens drauf. Es ist aber ja noch ein halbes Jahr. Nee, gar nicht. 4 Monate, 4,5 Monate. Ja, ja, wird cool.
Ja, ich will ja eigentlich vorher noch nach Andalusien, weil es ist ja hinlänglich bekannt, dass wir das Andalusia Bike Race dieses Jahr aus gesundheitlichen Gründen auf nächstes Jahr verschoben haben, Ende Februar, Anfang März. Nun ist es ja so, dass da unten gerade wirklich ja die Welt untergegangen ist und durch die Regenfälle in Andalusien da reichlich Schaden entstanden ist und die Bevölkerung da gerade anderes zu tun hat, als Radrennen zu organisieren. Wir müssen mal abwarten, ob das dann überhaupt was wird nächstes Jahr, weil die Infrastruktur, die ist da so geschädigt. Also mich würde es nicht wundern, wenn es abgesagt würde. Aber ich weiß nichts, es ist auch noch nichts Offizielles, aber ja, müssen wir mal schauen, wie das tatsächlich dann da wird. Wir sind gemeldet und die Hotels sind auch reserviert. Was wir noch nicht haben, sind die Flüge. Da warten wir jetzt erstmal noch mit und gucken, wie sich die Lage da unten so ja, weiter fortschreibt. Ich hoffe, dass das alles irgendwie für die Spanier, die da betroffen sind, einen guten Aus- oder ja, mehr oder weniger gutes Ende findet, aber die Parallelen zum Ahrtal, die waren doch schon enorm, die man da so in den Bildern gesehen hat. Und wenn wir jetzt überlegen, dass das schon eine Weile her ist und da unten im Ahrtal auch noch nicht alles wiederhergestellt ist, infrastrukturell, kann man sich vorstellen, dass das da in Spanien auch noch sehr, sehr lange dauern wird. Insofern bin ich mir nicht sicher, ob es dann sinnvoll ist, da unten ein Radrennen zu fahren. Mal schauen, wie sich das da entwickelt.
Ja, ich glaube, in Südeuropa ist manches etwas schneller im Wiederaufbau oder in der Erledigung, als das bei uns in Deutschland oft der Fall ist. Insofern drücke ich euch mal die Daumen. Ich bin ja selbst nicht gemeldet und nicht dabei. Habe das auch jetzt nicht intensiv verfolgt, aber ich kann eure Gedanken und Sorgen verstehen, dass das dann möglicherweise nicht stattfinden könnte. Und wäre natürlich schade, da ihr ja das jetzt schon dieses Jahr quasi geschoben habt. Ja, bleibt abzuwarten, ne? Irgendwann muss man natürlich Nägel mit Köpfen machen, weil auch Flüge gebucht werden wollen. Und dann kann man irgendwann entweder sagen, okay, jetzt doch nicht, oder wir versuchen es. Genau. Wenn kein offizielles Dementi oder keine offizielle Absage kommt.
Ja, also ich glaube, die denken da gerade an andere Dinge. Gerade Granada ist ja auch stark betroffen gewesen als Etappenort. Und jetzt auch von den Regenfällen und den Schäden, die da entstanden sind bei Cordoba und Jaén, weiß ich es gar nicht genau. Aber ja, ist eine schwierige Lage. Und wir müssen einfach abwarten. Schauen wir mal. Nee, und ja. Aber wir haben ja noch eins. Springen wir mal weiter Richtung Ende der Saison. Da haben wir ja noch was Großes vor.
Ja, wir haben dann erstmal ein großes Gap.
Ja.
Das noch gefüllt werden will. Ja, ich denke mal, Bike Festival Willingen könnte da vielleicht nach dem 24-Stunden-Rennen am Eissee nochmal auch Thema werden. Mal schauen.
Also auf Vereinsebene auf jeden Fall, aber für uns persönlich, das ist 2 Wochen nach Alfsee. Boah.
Ja, aber zumindest für einen Besuch wird es reichen.
Das stimmt.
ein bisschen Socializing mit dem Verein, das ist ja auch immer gut.
Ja, oder mal wieder richtig feiern, das könnte man auch in Willingen.
Ja, ich habe zumindest vorsorglich schon mal ein Hotelzimmerchen gebucht.
Ja, genau.
Was natürlich stornierbar ist, aber ja.
Ja, Willingen ist so ein Thema, ne? Also hätte ich schon Bock drauf, aber ich weiß wirklich nicht, wie weit wir kommen bei dem 24-Stunden-Rennen und wie zerstört wir dann sind und wie lange wir brauchen, bis wir wieder körperlich, aber auch mental dann Bock haben, uns wieder auf Rad zu setzen und einen Wettkampf zu machen. Ich glaube, da sind 2 Wochen ein bisschen eng bemessen.
Also. Du könntest recht haben, aber ich wage mich dann noch nicht an so endgültige Gedanken tatsächlich, weil ich habe keine Ahnung, wie das dann halt solo 24 Stunden halt komplett abläuft, ob man sagt, ich mach halt öfter mal Pause, fahr 3 Stunden, mach 1 Stunde Pause oder wie auch immer, oder ich fahre tatsächlich, weil ich so hoch motiviert bin, so lange wie es geht und mache minimalste Schlafphase. Keine Ahnung, das wird sich zeigen und dann wird sich natürlich auch zeigen, ob man dann völlig zerstört ist für Wochen oder halt nicht. Und naja, das.
Ja, ich glaube, das müssen wir so ein bisschen davon abhängig machen, dann, was wir für Ziele haben. Ich meine, wir werden ja nicht da starten, um irgendeine Platzierung zu erreichen, sondern wir machen das, weiß ich nicht, kannst du mich jetzt auch berichtigen, ob deine Motivation eine andere ist, aber für mich, ich mache das, weil ich da einfach mal Bock drauf habe und gucke, wie weit ich komme und wie ich mich da so dann aus der Affäre ziehen kann, was so der Körper nachts für Signale von sich sendet und wie der Kopf dagegen steuern muss und wie weit man ich dann, wie stark ich dann mental bin, immer wieder auf die nächste Runde zu gehen. Und ich habe mir da schon so meine Gedanken gemacht, wie ich da so vorgehen könnte. Aber, und man darf da, glaube ich, auch keinen fragen, weil jeder erzählt ja was anderes. Da muss man für sich eine Strategie festlegen. Aber dann weiß ich auch nicht, ob es dann sinnvoll ist, an der Strategie dann vor Ort festzuhalten oder versuchen, flexibel zu reagieren, je nachdem, wie es einem so geht. Weil irgendwann kommt ja der Punkt, da geht's dir scheiße. Irgendwann geht's dir nicht mehr gut. So, was machst du denn dann? Gibst du nach oder fährst du weiter? Hast du eine Strategie? 3 Stunden fahren, 20 Minuten Pause oder eine halbe Stunde Pause oder 4 Stunden fahren oder so lange fahren, wie es geht und dann Pause, wenn es nicht mehr geht? Erholst du dich dann noch? Wie lange machst du Pause? Machst du lieber öfter Pause? Kurze oder mal eine etwas längere? Wo du die, weiß ich noch nicht. Also, aber ich glaube, wenn man sich festgelegt hat und einen Plan, einen Fahrplan gemacht hat, dann müsste man den auch versuchen durchzusetzen. Es sei denn, es geht gar nichts mehr irgendwann. Also da bin ich sehr gespannt drauf.
Ja, wie du sagst, noch aktuell würde ich das auch noch nicht beziffern. Bei mir ist ja immer so ein bisschen, ich orientiere mich ja ein bisschen auch an dir, was so die Leistungswerte betrifft. Und wenn ich feststelle, du bist wie dieses Jahr einfach um Längen voraus, dann habe ich natürlich auch ein ganz anderes Mindset, wie ich in so ein Rennen gehe. Wenn ich sage, okay, wir sind so ein bisschen auf Augenhöhe, der eine ist vielleicht ein bisschen vor, der andere ein bisschen zurück, wie auch immer, dann wäre mein Ziel, was ich jetzt formulieren würde, schon, ich würde versuchen wollen vor dir. Oder mehr Runden zu schaffen, wie auch immer, schneller zu sein als du. Aber das natürlich nur, wenn ich sage, das ist realistisch. Und dieses Jahr wäre das nicht realistisch gewesen. Wie das nächstes Jahr aussieht, das wird sich durch Trainingslager und gemeinsame Ausfahrten vielleicht sich mal herauskristallisieren. Wenn ich sage, okay, ich hab's geschafft, da irgendwie dran zu bleiben, dann wäre das schon so ein Ansporn, so vereinsintern da auch natürlich irgendwie nicht letzter zu sein. Ne? Und aber das muss ich dann sehen. Also letztendlich ist es ein Kampf gegen sich selbst. Und am Ende würde ich da stehen und sagen, ich habe das rausgeholt, was ich rausholen konnte.
Genau. Und dann gucken, was es am Ende wert war. Aber da jetzt sich anhand anderer leiten zu lassen, zu motivieren, weil die Gedanken habe ich noch gar nicht gehabt, dass ich gesagt habe, okay, ich will auf jeden Fall eine Runde mehr haben als der oder die, weil ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Kein Stück. Also fehlt mir jegliche Erfahrung. Weil damals die 24 Stunden in München, da sind wir eine Runde gefahren, meine ich. Das waren beim ersten Mal, glaube ich, 5 Kilometer und beim zweiten Mal waren es sogar schon 10 Kilometer die Runde. Da sind wir losgeballert und sind quasi ja Cross-Country-Rennen gefahren. Volle Pulle los, wieder rein, ja. Und dann hast du ja 3 Runden oder 4 Pause gehabt. Und ich glaube, nachts sind wir dann 2 Runden sogar gefahren. Aber auch da sind wir ja losgehackt wie nix. Weil war ja dann relativ kurz, ne? Weiß ich nicht.
Wie lange? Ja, dreiviertel Stunde
oder so.
Turn, ne? Gehabt und dann.
Ja, wenn du 2 Runden
genau, gefahren bist, ne? War quasi so gut wie alles ging, ne? Genau.
Genau. Und durch die Massage zwischendurch ist man ja quasi beim nächsten Turn, wenn man wieder dran war, wieder losgefahren, als wenn vorher nichts gewesen war. Also das war ja die Erkenntnis damals, die wir gewonnen haben, dass diese Massagen dich wieder richtig frisch machen. So wie die Mädels, die wir dabei hatten, das gemacht haben. Und die hatten sich da ja auch mit beschäftigt vorher. Die haben also das genau richtig gemacht. Und das ist ja jetzt anders. Jetzt ist es ja komplett anders. Also man kann ja die Erfahrung, die wir da haben, von den 2 Teilnahmen überhaupt nicht transportieren auf das, was jetzt kommt.
Nö. Völliges Neuland, genau.
Total. Und wir sind zwar ja beide aus demselben Stall und haben ja irgendwo auch wahrscheinlich eine ähnliche Genetik und eine ähnliche Einstellung, aber trotzdem sind wir dann ja doch wieder so unterschiedlich. In unserer Zähigkeit, in unseren Gedanken, in unserem Handeln, dass man sich da auch, dass wir uns, ich weiß nicht, ob ich mich an mir oder an dir orientieren würde, keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Also ich habe noch keine Feindbilder generiert.
Ja, das letztendlich ist das dann auch, wenn man am Start steht. Mit dem Mindset, wie man am Start steht, also so kenne ich, würde ich das mich jetzt einschätzen, da weiß ich, wie ich dieses Rennen gestalten werde. Weil dann weiß ich auch, okay, ich bin gut vorbereitet oder ich bin vielleicht auch schlecht vorbereitet und dann werden die Ziele definiert. Und vielleicht wird dann das Ganze nach ein paar Stunden zerschießt es das, weil man kriegt Knieschmerzen, hat ein Problem technischer Art, wie auch immer. Das ist ja alles offen. Ja, bleibt abzuwarten. Ich freue mich trotzdem drauf, weil das wird eine ganz spannende Herausforderung und ganz spannende Erfahrung werden.
Genau, das glaube ich auch. Ich werde auf jeden Fall auch zwei Räder mitnehmen, weil genau diese technischen Probleme, die will ich minimieren, ne? Da darf kein Zeitverzug. Ja, dafür haben wir ja auch genug.
Kannst ja auch. Ich habe nur einen Fully.
Ja, das stimmt, aber du hast ja noch das Hardtail. Naja.
Ja, mal schauen.
Vielleicht kommt ja noch ein Winterprojekt zugelaufen oder so. Ich habe übrigens ein Winterprojekt. Aber
später.
Später, genau. Ja, weil wir haben ja noch ein Projekt haben wir dann ja noch vor der Brust gegen Ende der Saison im September. Da machen wir auch was wir zwar in ähnlicher Form schon mal gemacht haben, aber speziell dieses Event ist in unserem Portfolio noch nicht vorhanden und wird auch spannend. Genau. Wir fahren in die Schweiz. Da sind wir auch noch nicht so oft gewesen zum Racen.
Und, ja, ich noch gar nicht, es sei denn, es hat auf der Tour Transalp oder Bike Transalp mal kurz die Schweizer Grenze gekreuzt, aber ja. Ein Event, ein ganzes in der Schweiz, habe ich noch nicht hinter mir, du schon, ne?
Ja, ich bin mal eine Trail-Trophy gefahren, ein Enduro-Rennen, 3 Tage. In Flims-Laax. 2016. Im August. Aber sonst war, doch, in den Grand Raid bin ich gefahren damals. 2011. Oder 12, das ist ja auch in der Schweiz. Aber sonst auch nicht. Sonst war ich da, habe ich da auch nur im Rahmen der Transalp mal gequert, ne?
Und beim Dreiländer-Giro warst du, glaube ich, auch mal in der Schweiz.
Genau, stimmt. Genau, der ging ja auch teilweise durch die Schweiz dann. Aber das ist ja ein österreichisches Event gewesen.
Ja.
Genau, der Österreich, Italien, Schweiz, 3 Länder.
Ja, aber was machen wir denn nun? Wie heißt es denn?
Alpenbrevet.
Klingt schon geil.
Ja, ist geil, ne? Das ist, glaube ich, auch ein echt altes Event schon. Das gibt schon sehr, sehr lange. Verschiedene Strecken. Eine unmenschliche, die Platin-Tour, die haben wir jetzt erstmal nicht gemacht. Aber die Goldrunde, die nehmen wir. 4 Pässe. 4.500 Höhenmeter oder 5.000 Höhenmeter, ich weiß es jetzt gar nicht. Und irgendwas um die 200 Kilometer.
200 Kilometer und 5.000 Höhenmeter. Das war, glaube ich, knapp unterhalb des Ötztalers, den wir ja nun schon mal, ich habe ihn zweimal gemacht, schon öfter.
Ja, fünfmal.
4 Pässe, 5.000 Höhenmeter, 215 Kilometer.
In anderen.
Und es ist schon ausverkauft.
Ja, genau, Ralf, schöne Grüße, Markus mit C, auch schöne Grüße und wir beide und Detlef, da ist er wieder, er taucht wieder auf, Detlef, wir 5.
Ja, wir 5. Traut er sich nochmal an das Event.
Schön. Ja, es ist ja kein Rennen, es ist ein Event.
Genau.
Es ist ja auch kein Rennen, es gibt, glaube ich.
Ist, glaube ich, auch nicht komplett gesperrt, ne?
Ah, gibt es eine Zeitnahme? Es gibt eine Zeitnahme, aber kein Ranking, glaube ich, ne? Nicht offiziell. Oder ich weiß es jetzt nicht genau. Ja, nee, aber finde ich cool. Bin ich gespannt. Mal wieder was anderes. Eine Woche vorher wäre der Ötztaler. Ob man das beides hinkriegt, weiß ich nicht. Aber ich habe auch keine Urlaubstage mehr.
Ja, aber wie kommen wir denn dazu, dass wir das Alpen, ist das das Alpenbrevet oder der Alpenbrevet? Ich hätte jetzt das Alpenbrevet gesagt, aber keine Ahnung. Wie kommen wir dazu? Wir hatten ja durchaus wieder geliebäugelt, uns beim Ötztaler anzumelden, aber da ist ja immer die Unwägbarkeit. Man muss ausgelost werden, man muss sich erst registrieren und dann gelost werden. Mhm. Und nachher hat man vielleicht doch kein Glück. Und dann haben wir, als das Alpenbrevet ausgeschrieben war, da gesagt, komm, auf zu neuen Ufern. Das war deine Idee und ich bin dieser auch gleich gefolgt, weil ich sie geil fand. Und haben uns beim Alpenbrevet angemeldet, wo es eben keine Auslosungsrunde gibt, sondern man sich gleich fest anmelden konnte.
Ja, und das war, glaube ich, auch ganz gut. Dass ich bin da wirklich auch durch Zufall drauf gestoßen, weil irgendwo habe ich einen Teaser gesehen und habe gedacht, Mensch, ja, das hattest du schon mal auf dem Schirm vor Jahren. War gut, dass wir uns da gleich angemeldet haben, weil das hat nicht lange gedauert. Dann war das Ding ausverkauft. Und da starten auch ein paar Tausend, ne? 4.000, 5.000, ja, ich weiß gar nicht.
Die einzige Schwierigkeit, die wir da jetzt haben, ist natürlich noch eine Unterkunft zu bekommen, die man sich auch leisten kann. Ne? Wir sind in Andermatt in der Schweiz, da Start- und Zielort. Und ja, wenn man so die einschlägigen Buchungsportale sich mal anguckt, ob man da schon irgendwie mal was reservieren könnte, dann schlackert man doch mit den Ohren, was da für Preise aufgerufen werden. Also falls ja jemand zuhört und eine vernünftige Unterkunft zu vernünftigen Preis anbieten kann oder eine Idee hat, ja, schreibt uns gerne.
Ich weiß nicht, hast du auch die E-Mail gekriegt, wo die Hotels angeboten worden sind zum Vorzugspreis für Alpenbrevet-Teilnehmer?
Ja.
Radisson Blue?
Ja, habe ich auch gleich geguckt und dachte mir, ja, ist klar.
Alter Schwede.
Ich dachte bei dem Preis für eine Nacht, na, okay, wenn ich das für den Zeitraum, den ich eben angegeben habe, wenn das der Preis ist, sage ich, okay, dann passt es. Aber das war dann tatsächlich nur eine Nacht und es wurde dann noch hochgerechnet auf vier Nächte.
Ich habe auch gedacht, oh, der Preis ist gut. Ach du Scheiße, für eine Nacht. Okay, nee, vergiss es. Ja, vielleicht macht es wirklich Sinn, wenn wir da den Wohnwagen unserer Eltern mal runterzerren. Weiß ich aber noch nicht, keine Ahnung.
Ja. Ja, da müssen wir noch mal uns definitiv weitere Gedanken machen oder auf Ideen hoffen
ja.
Von anderen.
Ansonsten ist alles andere, was bezahlbar ist und etwas außerhalb, da kriegt man, glaube ich, Schwierigkeiten, dann zum Start zu kommen. Weil das genau auf den Straßen ja dann auch, musst du dann fahren, wo das Event später ist. Und, keine Ahnung. Also müssen wir mal schauen.
Ja, so richtig schlau geworden bin ich da aus diesen Ortsverhältnissen und der Karte auch nicht. Irgendwie bei einer stand, man kann dann da nur mit dem Zug hinfahren und die Straße nicht nutzen oder so. Ja, hat mich ein bisschen verunsichert. Deswegen ist das Ziel grundsätzlich in Andermatt eine Unterkunft zu finden und nicht viel Transferzeit zu haben.
Also ich baue da komplett auf die Fahrradfreundlichkeit und die Touristenfreundlichkeit der Schweizer. Die werden da mit Sicherheit was regeln. Und wenn einer von unseren Zuhörern eine Idee hat und Erfahrung, wo man da am besten unterkommen kann und was Sinn macht, dann schreibt uns bitte. Das würde uns helfen und freuen. Ja? Genau.
Jawohl.
Und dann ist die Saison auch schon wieder vorbei im September. Also unsere Radsport-Saison. Ja. Gibt noch so ein paar kleinere Dinge, aber da brauchen wir jetzt hier an dieser Stelle, glaube ich, erstmal nicht drüber reden. Und sicherlich wird es auch spontan noch ein paar kleinere Sachen geben, aber ja. Achso, nee, eins habe ich noch. Ich habe mich angemeldet. Ich habe noch irgendwo habe ich noch so einen Gutschein im Internet rumflattern sehen, da habe ich mich für die Alpentrophy angemeldet, in Schladming.
Ja, schön.
Habe ich gemacht.
Ja.
Habe ich gefragt.
Du kennst ja, da sind ja deine Trails quasi. Ist ja schon fast genau. Home Trails.
Habe ich gefragt, ja, haben die beiden Mädchen bei mir im Haushalt gesagt, wieso, da wollen wir doch hin. Da wollen wir doch sowieso hin. Und da sage ich, ach so, ja, dann melde ich mich da mal an. So, jetzt ist natürlich, ja, die Urlaubsplanung bei der Arbeit, ne? In der Firma. Ich hoffe, das klappt alles so. Sonst komme ich in Schwierigkeiten. Also, Daumen drücken.
Hast du da noch nicht entsprechende Gespräche geführt, ja?
Nee, habe ich noch nicht. Und heute ist der 10. bis zum 13. Und dann müssen wir gucken, ob das alles so passt. Und wenn es nicht passt, dann müssen wir Gespräche führen, ja. Ja.
Naja, ich drücke die Daumen.
Also es ist tatsächlich nur, wenn dann das, im Juni da so eine Ballung, alles andere, was wir so vorhaben, da mache ich mir keine Gedanken. Das ist außerhalb der üblichen Urlaubszeiten.
Ja.
Oh, schauen wir mal. Schauen wir mal. Ja, ansonsten müssen wir nochmal. Ansonsten müssen wir nochmal switchen in Juli oder so, dass ich dann doch nochmal was anderes mache und was schiebe oder so. Mal gucken. Also da Alternativen gäbe es dann ja auch noch. Was ich mir halt nicht vorstellen kann, ist nach Schladming zu fahren und nicht Alpentrophy zu fahren, weil wir zu einem Zeitpunkt da sind, wenn die halt nicht stattfindet. Also später oder früher. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Abwarten.
Ich hab sonst noch keine weiteren Pläne. Ich denke mal, irgendwie gibt es sich vielleicht wieder die Möglichkeit auf so eine One-Way 300-Kilometer-Tour oder so. Da spekuliere ich ja im letzten Jahre immer so ein bisschen drauf, so als Ziel. Aber da ist noch nichts konkret im Rohr. Mal schauen.
Ja, müssen wir machen, ne? Ostern oder so. Weil das ist vorm Alfsee, Ostern. Weit vorm Alfsee. Und nach dem Trainingslager.
Ja.
So. Und wenn man jetzt überlegt, bei den 24 Stunden, ich weiß es nicht, also ob 400 Kilometer für uns machbar sind, rein zeitmäßig, und ob die Strecke das hergibt. Das ist ja keine Rollerstrecke, sondern das ist ja auch ein bisschen technisch, wo man langsam fährt. Aber 300 Kilometer werden sicherlich drin sein. Das werden ja dann, weiß ich nicht, knapp 30 Runden. Ich glaube, eine Runde hat 11 Kilometer, also 28, 29 Runden oder was. Das würde ich mir schon zutrauen auf jeden Fall. Aber die Strecke müsste man vielleicht vorher nochmal fahren, so eine lange. Wobei, ja, wenn wir die mit dem Rennrad fahren, dann fahren wir die in 10 Stunden. Dann haben wir noch 14 über.
Ja, genau. Mal schauen.
Ja.
Wir werden uns ja noch entsprechende Ideen einfallen lassen, wie wir uns
auf jeden Fall
präparieren.
Auf jeden Fall. Ja, cool. So, Zeit ist um. Stunde 12 schon wieder auf der Uhr hier.
Ja, ich hätte noch so einen kleinen Zeitaspekt. Hast du von der One Day Globe gehört?
Ich habe dich nicht verstanden.
One Day Globe. Kennst du das?
Nee.
Nie gehört. Sagt dir der Name Boris Herrmann etwas?
Nee.
Auch nicht. Auch nicht.
Nee.
Hat mit Radfahren auch nichts zu tun.
Ach so. Ja, woher soll ich es dann wissen?
Vor 4 Jahren war der schon mal ganz groß in den Medien. Und da bin ich. Da lief dieses Rennen schon. Die Vendée, ist französisch. Vendée Globe.
Ja, weißt du was? Ich hatte Französisch als zweite Fremdsprache in der Schule, notgedrungen, weil unsere Mutter mich dazu gezwungen hat. Und dann habe ich das nach einem halben Jahr abgewählt, weil ich es nicht verstanden habe. Und seitdem ist Französisch für mich nicht nur ein Fremdwort, sondern
nur noch Croissant.
Sondern ganz schlimm. Ganz schlimm. Ich werde niemals nach Frankreich einreisen können, weil mir dann sofort schlecht wird.
Sorry. Du bist aber. Mensch. Nee, aber lass mich kurz erzählen.
Ich bin traumatisiert.
Es ist ein Segel-Event rund um die Welt.
Ach, ist das dieser Vogel, der da gerade mit seiner Yacht los ist?
Genau. Boris Herrmann war vor 4 Jahren als deutscher Starter, als Einzelsegler, die auf ihren Yachten dann da einmal um die Welt segeln. Und er hat, glaube ich, ziemlich viele begeistert, ziemlich viele Menschen, in der Art und Weise, wie er das dann auch über Social Media gepostet hat. Und ich war auch schwer begeistert. Das war, glaube ich, das war zur Corona-Zeit, und ich habe das dann irgendwann täglich verfolgt. Wie ist er denn platziert? Und fand das einfach hammerspannend. Und ich wusste es nicht, aber heute ploppt auf Social Media halt auf, die Vendée Globe ist wieder gestartet. Und der Boris Herrmann ist wieder am Start. Und heute sind sie abgelegt im Hafen in Frankreich. Weiß ja, der Name ist, war so ein komischer Name. Und das werde ich jetzt die nächsten Wochen, also das sind roundabout 80 Tage, die brauchen, um dann da die Welt zu umsegeln. Und da freue ich mich jetzt die nächsten Tage schon drauf, dass ich jeden Tag mir ein Update holen werde, um zu gucken, wie sieht's denn aus. Und ja, Das fand ich ganz geil. War ein toller Moment heute Morgen. Ich dachte, ey, hast du wieder was, wo du dich irgendwie dran langhangeln kannst die nächsten 2 Monate.
Ich wusste gar nicht, dass du eine Affinität zum Segeln hast.
Nee, habe ich auch nicht. Aber zu diesem Event und dem Boris Herrmann, den finde ich wirklich sehr sympathisch.
Okay.
Und ja, man kann ja auch sportbegeistert sein, abseits vom Radsport. Und zumindest bei diesem Event habe ich das so. Das werde ich,
wenn es dann
auch so spannend bleibt wie letztes Mal, ne?
Ja, du hast recht. Das ist auf YouTube und in Social Media ist da heute irgendwie so, oder gestern schon, weiß ich nicht mehr genau. Ich habe das aber ich habe das gesehen, aber immer ignoriert. Deswegen habe ich mir auch den Namen nicht gemerkt und dass es Französisch ist auch nicht, weil mich das überhaupt so gar nicht mitgenommen hat, dieses Segeln. Aber das erinnert mich jetzt wieder an eine Geschichte, die ich ziemlich cool fand vor ein paar Jahren. Da waren auch diese 4 Mädels, die mit 2 Ruderbooten da einmal über den Atlantik gefahren sind, diese Deutschen. Da gab es mal eine Reportage auf ZDF oder so. Gibt es, glaube ich, sogar noch in der Mediathek. Jedenfalls sind die doch mit diesen Ruderbooten über den Atlantik und haben dann auch noch gewonnen aus Versehen.
Und das sagt mir gar nichts.
Ja, das ist spannend. Das war mal richtig spannend.
Ja, ich finde ich eine coole Geschichte hier.
Oder sind die mit einem Boot zu viert und die haben sich immer abgewechselt? Ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls ziemlich cool. Und da konnte man auch so diese Metamorphose sehen, zu dem Zeitpunkt, wo sie losgefahren sind. Und wie sie dann in New York oder wo das war angekommen sind, waren körperlich komplett andere Menschen. Ne?
Also, ja, kann ich mir vorstellen. Also das klingt auch unglaublich.
Ja.
Wenn ich mir die Wellen auf dem Atlantik vorstelle. Was ist das für ein Ruderboot?
Ja, das ist mit so einer Kajüte und so.
Okay.
Also schon ziemlich groß.
Ja. Aber trotzdem, also auch eine geile Leistung. Und ich weiß, ja, der Dan von Enjoy Your Bike, der da beim Podcast ausgestiegen ist, vor einiger Zeit, der hat das immer mal erwähnt, dass er ja mal gerne über Atlantik rudern wollte oder möchte. Ich weiß nicht, ob er das immer noch als Ziel hat, aber da habe ich diese Idee schon mal gehört zumindest, aber von diesem Event mit den 4 Vierer-Ruderinnen habe ich nicht gehört.
Muss aber das, spannend. Sollte man schwimmen können, ne? Wenn man das macht, sowas. Muss man schwimmen.
Notfall. Ja, ich weiß nicht, wie weit du da schwimmen willst, aber ob dir das dann hilft. Also,
ja, weiß ich nicht.
Keine Ahnung.
Also, ich weiß nicht, darf man das überhaupt, wenn man kein Seepferdchen hat? Ich weiß es nicht genau.
Ja. Vielleicht sollten sie auch ein Fahrrad dabei haben. Ich weiß nicht.
Ja. Ja. Okay. Naja, vielleicht gucke ich mal rein, wenn dich das toucht. Vielleicht touch
mich. Ist so das ähnlich ja auch wie das Transcontinental Race, ne? Da kannst du ja auch täglich auf diese Trecker gucken, ja, wer ist wie wo platziert. Und die Vendée Globe finde ich noch spannender. Weil das ja einfach mit den Gezeiten und du bist da den Elementen ausgesetzt und sobald die dann da unten auch um die Kaps rumsegeln und in Richtung arktisches Wasser kommen, ich finde das schon echt mutig.
Okay.
Und manche haben ja auch einen Mastbruch vor 4 Jahren und musste gerettet werden. Und ja, das ist schon zum Teil so echt lebensbedrohlich. Ne? Also krasse Geschichte.
Du hast es jetzt schon 3 oder 5 Mal oder so gesagt. Ich habe es immer noch nicht verstanden, wie es heißt, geschweige denn, dass ich wüsste, wie man es schreibt.
Du brauchst es jetzt auch nicht nochmal sagen. Ich habe mir so einen Filter vor meinem Mikro. Vielleicht lispel ich auch, ich weiß nicht. Vendée Globe mit ja, V am Anfang.
Ich habe überhaupt keine französische Vendée Vorstellung, wie diese Worte aussehen, ey.
Aber ich könnte es dir jetzt auch nicht übersetzen.
Nee, brauchst du auch nicht. Ja, genau. Also
Globe könnte ich dir übersetzen, ja, aber Vendée weiß ich nicht.
Ja, das ist wahrscheinlich
große Abfahrt oder so.
Um die Erde oder sowas irgendwie, ja. Keine Ahnung. Ja, Französisch. Schlimm. Also, fürchterlich.
Ja, google einfach mal Boris Herrmann, dann wirst du da schon drauf kommen.
Brauche ich gar nicht. Ich brauche nur meinen YouTube-Account aufmachen und da wird das ja immer gleich angezeigt, weil der scheint ja ordentlich Klicks zu generieren gerade. Und dann wird das ja vorgeschlagen. Ja, genau. Nee, ich... Genau. Gucke gerade andere Themen. Ich habe gerade viele Eisbaden-Themen und so geguckt.
Auf ja, das ist ja so ähnlich.
Ja, genau.
Also da gibt es Parallelen.
Kap Horn ins Wasser fällt, ist auch Eisbaden, das stimmt.
Ja.
Ja, okay. Ja, schöne Side-Story. Aber ja, außer Windsurfen haben wir mit Wassersport ja nie was zu tun gehabt. Wir beide.
Nee, das ist richtig.
Und auch das ist schon lange her.
Ja,
obwohl, nee, du hast ja mal zwischendurch sogar hier Kitesurfen versucht, ne?
Ja, ist aber auch schon ganz lange her. Sag mal, wenn kein Wind war.
Ja, genau.
Am Schein oder Meer. Ja. Hat irgendwie nicht so richtig gefunzt.
Ja. Nee.
Ja, aber wobei, finde ich trotzdem auch einen ganz geilen Sport, ja.
Ja, das stimmt. Also dieses Foilen, das würde mich mal interessieren. Also, ne, auf so einem Foil zu fahren oder was man da auch immer mitmacht. Das würde ich cool finden.
Diese Yachten übrigens auch, ne? Die foilen
ja,
also, auch.
Ja, genau, die foilen. Da brauchst aber das Coole daran ist, du brauchst ja noch nicht mal zwingend ein Segel, du kriegst das Ding ja auch so in Gang.
Ja.
Und wenn du so ein Wing dabei hast, die sind nicht groß, alles aufblasbar, du hast ja viel weniger Equipment, als wir damals mit einem 8 Meter langen Mast und unser Surfbrett war ja auch nicht viel kleiner. Also das ist schon cool. Da braucht man nicht viel Platz und muss da nicht so viel rumrödeln. Na, aber ist eine andere Geschichte.
Ja, wir sind da auch schon ein bisschen alt für sowas.
Meinst du? Nein.
Nein, total spannend finde ich das auch. Ich weiß nicht, ob ich es hinkriegen würde. Mit viel Übung bestimmt.
Ja. Na gut, komm, lass uns beschließen hier. Wir sind 1,20. Liebe Leute, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt und mitgehört habt, danke dafür. Das finde ich super. Und die zwei Brüder werden demnächst wieder öfter von sich hören lassen, wie unser Weg in 2025 sein wird. Und die Vorbereitung auf insbesondere Trainingslager und Alfsee, das sind ja so die großen Goals, die wir haben für nächstes Jahr. Und da werden wir drüber berichten. Und bis dahin, ja, danke Axel für das kurzweilige Gespräch, hat Spaß gemacht. Und lasst uns ein Like da bei Spotify oder auf den anderen Podcast-Portalen, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr uns unterstützen wollt in Sachen Andermatt oder auch Informationen zu der Taktik beim 24-Stunden-Rennen, dann schreibt uns. Wir saugen alles auf und schauen mal, was wir davon machen können. Und dann hören wir uns in Bälde wieder. Macht's erstmal gut. Tschüss.
Danke fürs Zuhören. Macht's gut.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.